Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moser, wir haben viel zu bereden heute. Ich möchte mit dir darüber reden, ob wir überhaupt im Moment in Österreich eine Regierung haben. Dann will ich ein bisschen von meinem Urlaub in Saudi-Arabien erzählen. Dann möchte ich von dir erfahren, was du weißt über die aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Liechtenstein. Und zusätzlich möchte ich von dir auch noch erfahren, was du gerade für ein Verwaltungsgerichtshofsverfahren hast.
Verfassungsgerichtshof. Aber es ist auch nicht wirklich mein Verfahren, aber da können wir dann später drüber reden.
Sehr schön. Und dann vielleicht alles andere, was auch noch irgendwie anfällt. Meine Frage zum Anfang. Moritz, hat Österreich eigentlich gerade eine Regierung? Weil, das habe ich ja gesehen, wir haben gerade die längsten Regierungsverhandlungen in der Zweiten Republik. Erste Republik weiß ich gar nicht, aber jedenfalls in der Zweiten Republik. Es hat noch nie so lange gedauert, seit die Wahlen geschlagen waren, bis zur Formierung einer neuen Regierung. Haben wir überhaupt jetzt gerade eine?
Ja, wir haben eine Regierung. Und ich glaube, wenn man jetzt sich die Erste Republik anschauen würde, würde es mich wundern, wann die Regierungsbildungen dort länger gedauert hätten. Ich meine, die Regierungsdauern waren dann teilweise sehr kurz, aber die Bildung ist eigentlich immer relativ flott unter Anführungszeichen dahingegangen. Also ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist ziemlich sicher die längste Regierungsbildungsphase der Republik überhaupt. Und ja, wir haben natürlich eine Bundesregierung, eine einstweilige Bundesregierung.
Was heißt einstweilige? Da denkt man ja reflexartig an das Wort einstweilige Verfügung.
Die einstweilige Bundesregierung ist die Bundesregierung, die bereits beim Bundespräsidenten demissioniert hat. Der einzige Unterschied zwischen der einstweiligen Bundesregierung und der nicht einstweiligen Bundesregierung in ihren Kompetenzen unter Anführungszeichen ist, dass sie nicht mehr demissionieren kann. Sprich, der Bundespräsident muss sie nicht noch einmal entheben, wenn er eine neue Regierung ernennt. Und da gibt es natürlich auch den Streit, ist das mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung betraute Mitglied der Bundesregierung der Bundeskanzler oder nicht? Da hat man ja auch bei der Angelobung von Herrn Schallenberg gesehen, dass der Herr Bundespräsident sich da ein bisschen schwer getan hat. Traditionell sagt die herrschende Lehre, dass in der einstweiligen Bundesregierung auch keine Staatssekretäre ernannt werden. Das ist aber schon einmal passiert. Vizekanzler gibt es keinen, das hat man zumindest durchgezogen. Auch das unterscheidet die einstweilige Bundesregierung von der nicht einstweiligen Bundesregierung, aber ansonsten kann die alles tun, was eine andere Bundesregierung auch kann. Das Spannende ist, also ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, der aus Italien kommt, und in Italien gibt es ja auch so Caretaker-Governments, nennt man das, also diese Regierungen, bevor dann nach einer Wahl die richtige Regierung ernannt wird, und die haben dann nicht alle Kompetenzen. Das ist bei uns nicht so. Also eine Bundesregierung ist immer eine Bundesregierung und immer voll handlungsfähig.
Demission ist ja ein schönes Wort. Das ist ja wirklich ein auf Regierungen bezogenes Wort, also Rücktritt bzw. Abdankung.
Genau, sie hat dem Herrn Bundespräsidenten den Rücktritt eingereicht.
Und ist aber trotzdem noch da.
Ja, natürlich, weil sie mit der einstweiligen Fortführung der Verwaltung betraut wurde.
Ich war ja vor ein paar, auch mittlerweile, Wochen in Brüssel mit meinen Studenten und Studentinnen von der Sigmund Freud Privatuniversität. Wir haben da so eine schöne Exkursion gemacht. Und da ging es natürlich in erster und auch in zweiter Linie um die Europäische Union, um die Europäische Kommission, ums Europäische Parlament. Wir waren übrigens auch bei der NATO, bei der österreichischen Vertretung bei der NATO. Wir sind ja nicht Mitglied, aber wir sind ja Teil der Partnerschaft für den Frieden. Der langen Rede kurzer Sinn. Es ging dann aber tertiär auch um Brüssel und um Belgien und die belgische Regierung. Da haben wir den Oliver Grimm von der Presse getroffen und der hat auch ein bisschen erzählt, wie das da bei den Belgiern ist, weil da habe ich ein bisschen an uns in Österreich gedacht. Bei denen ist das, dass es so schwierig ist, eine Regierung zu finden, ja der Normalzustand. Bei uns ist es ja noch gefühlt der Ausnahmezustand. In Belgien ist das ja ganz normal, dass die sich irgendwie nicht zusammenraufen können und dann irgendwie schon. Ist auch interessant, dass wir da jetzt langsam belgische Verhältnisse haben sozusagen.
Ja, die haben, glaube ich, mal über 300 Tage gebraucht, um eine Regierung zu bilden. Und ich habe auch letztens gesagt, es ist in Österreich immer noch sehr angenehm. Ich glaube, in Bulgarien haben sie innerhalb von 3,5 Jahren 7-mal gewählt oder so. Also es könnte immer schlimmer sein.
Gefühlt haben wir aber auch ständig Wahlen. Jetzt bald wieder in Wien Wahlen und in Deutschland auch. Das ist ja für uns mittelbar auch nicht ganz unwichtig, aber gefühlt wird ständig gewählt.
Ja, meine Frau sagt das auch. Die kommt aus Wien und dann regt sie sich immer auf, dass es Gemeindewahlen und Landtagswahlen gibt in Vorarlberg, weil ihr als Wienerin das völlig fremd ist, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Sie ist auch sehr virulent in ihrer Meinung, dass eigentlich alle Gemeinden zusammengelegt werden sollten, was in Vorarlberg
eher, österreichweit.
Eher ein Sakrileg ist. Nein, Vorarlberg. Sie sagt dann immer, ich verstehe nicht, warum das eine eigene Gemeinde ist, das gehört alles zusammengelegt. Und weil meine Frau noch viel undiplomatischer ist als ich, kann es einem auch passieren, dass er das dem Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde ins Gesicht sagt, wenn es ihn zufällig trifft. Ja,
also sie sagt ihm sinngemäß, er soll seinen Job an den Nagel, er soll sich selbst abschaffen.
Ja, das Beste, was sie mal erlebt hat, ist, sie hat, glaube ich, die Vizepräsidentin des Landtages mit der Vizepräsidentin der Arbeiterkammer verwechselt und die war dann sehr konsterniert. Aber es macht nichts. Ich meine, Vorarlberg ist ein kleines Bundesland und es gibt trotzdem viele Funktionäre, man kann sich nicht alle merken. Es gibt viele Wahlen, das stimmt, aber man muss sich halt auch anschauen, dass die jeweiligen Vertretungskörper dann in der Regel für 5 Jahre bestellt werden aus in Oberösterreich. Da sind es ja dann sogar 6. Und wenn es keine vorzeitigen Neuwahlen gibt, dann sind es ja auch lange Perioden. Und jetzt wird halt gerade mal ein bisschen viel gewählt, dann ist auch wieder mal eine Ruhe.
Ja, weil ich bin ja gerade in Saudi-Arabien gewesen und da habe ich mir gedacht, da gibt es eher weniger, also keine Wahlen. Ist auch praktisch, wenn man da eben als Custodian, also als Wächter der beiden heiligsten Stätten des Islam quasi von Gott eingesetzt wurde, weil wer von Gott eingesetzt wurde, kann ja auch von Gott nicht abgesetzt werden. Wir haben ja vielleicht auch bald, muss man traurigerweise sagen, vor allem aus römisch-katholischer Sicht zumindest, vielleicht auch wieder Wahlen zum neuen Papst. Dem geht es ja auch nicht sehr gut gerade.
Ja, wir wollen jetzt nicht dem Heiligen Vater schon den Tod anreden. Möge er noch lange leben, aber die Gesundheit war schon besser, sag mal so.
Ja, wie wird denn der eigentlich gewählt?
Der Papst wird von den Kardinälen gewählt, die im Konklave wahlberechtigt sind. Das heißt, ich glaube, das sind die unter 80 Jahre. Also Kardinal Schönborn ist ja jetzt älter als 80 und nicht mehr wahlberechtigt. Die anderen, die fahren nach Rom und wählen dann den Papst mit 2/3 Mehrheit. Wobei Johannes Paul II. Eine Klausel eingeführt hat, das schlag mich dort, glaube ich, nach 32 Wahlgängen, wenn es keine 2/3 Mehrheit gibt, dann gilt derjenige als gewählt, der eine einfache Mehrheit gekriegt hat. Das hat jetzt aber, glaube ich, Benedikt XVI. Dann wieder abgeschafft, was allgemein als vernünftig gegolten hat, weil man ja sonst auf diese Wahlgänge irgendwie hinstottern könnte. Auf jeden Fall braucht es diese Mehrheit im Konklave, um den Papst zu wählen.
Sehr interessant. Das heißt, dort gibt es ein Höchstalter fürs Wählen.
Ja.
Weil man Sorge hat, dass die Menschen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr für die Wahl fähig sind oder vielleicht nicht zumindest nach Rom reisen können, um dort zu wählen? Oder weißt du da den Hintergrund?
Man hat das eingeführt, glaube ich, man möge mich verbessern, was nicht stimmt, nach dem Zweiten Vatikanum. Bis dorthin waren ja auch die Bischöfe in der Regel.
Im Zweiten Vatikanischen Konzil,
genau.
Weißt du? Das war 1963, glaube ich.
Ja, das ist über 2-3 Jahre gegangen, von Johannes dem 23. bis Paul dem 6. Die Bischöfe sind bis dorthin auch nicht emeritiert. Das heißt, die waren eigentlich immer im Amt, bis sie tot waren. Und man hat dann diese Demografie, diesen demografischen Wandel, vor allem in Europa, glaube ich, schon ein bisschen gespürt und mitbekommen, dass die Leute nicht unbedingt zurechnungsfähiger werden, wenn sie an die 100 kommen. Und hat dann für die Bischöfe diese Altersgrenze von 75 eingeführt, ab der sie dem Papst den Rücktritt anbieten müssen. Und hat dann aber auch gleichzeitig eben diese Altersgrenze für die Kardinäle im Konklave eingeführt, die ja eine indirekte Altersgrenze auch für die Wahl zum Papst ist, wobei natürlich jeder männliche Katholik zum Papst gewählt werden kann, auch wenn er verheiratet ist, aber in der Praxis ist es doch immer jemand, der selbst im Konklave dabei ist und durch diese Altersgrenze sorgt man eben auch dafür, dass nicht allzu alte und handlungsunfähige Männer auf dem Stuhle Petri Platz nehmen.
Petri von Petrus, also Genitiv von Petrus. Ich traue mich sowas gar nicht mal mehr sagen, weil ich weiß, dass wir den einen oder anderen, eigentlich den einen aufmerksamen, also wir haben hoffentlich mehr aufmerksame Hörer, aber
ja,
den einen aufmerksamen Hörer.
Petri, der Genitiv von Petrus ist, ich glaube, das trauen wir uns noch zu sagen, ohne uns zu schämen.
Ich bin mittlerweile chronisch verunsichert, weil wir eigentlich fast jedes Mal eine kleine Korrektur, und meistens sind Sachen, die ich gesagt habe, obwohl von dir auch manchmal, die korrigiert werden müssen. Das Zweite Vatikanische Konzil war übrigens von 1962 bis 1965. Also 1963 stimmt auch, aber wäre nicht die einzige Antwort. Das ist ein bisschen mein Pubquiz-Denken. Ich habe nämlich einmal ein Pubquiz ausgerichtet und sonst war ich immer nur Teilnehmer. Und da fängt man dann an, das anders zu sehen, weil man sich immer denkt, und auch bei meinen Studenten und Studentinnen muss ich das auch sagen, man denkt sich dann immer, okay, wie könnte die Frage ein schlauer oder ein unguter Student lesen und wie könnte er dann argumentieren zu sagen, na, es hat eh gestimmt, weil wenn du dann zum Beispiel eine Frage hättest, wann war das Zweite Vatikanische Konzil und jemand schreibt 1963 und ich sage, das ist falsch, würde er sagen, naja, aber es war 1963 auch.
Da müsstest du fragen, von wann bis wann, das nennt man anfechtungsfeste Formulierung, glaube ich.
Ah, sehr schön. Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, was denn so ein Vatikanisches Konzil ist. Ich würde es als kürzestes zusammenfassen, es ist so ein Zusammenkommen von Gelehrten und von geistlichen Würdenträgern der römisch-katholischen Kirche, bei der man über allfällige Reformen oder Präzisierungen von christlichen Verpflichtungen spricht und die auch dann quasi am Ende zusammenfasst und eben zum Beispiel sowas wie die Volksmesse, dass der Priester zum Volk, also zu den Gläubigen spricht und nicht mit dem Rücken zu ihnen gewandt ist oder dass die Messe zum Beispiel in der jeweiligen Landessprache abgehalten wird und nicht auf Lateinisch. Sowas beschließt man bei einem Vatikanischen Konzil.
Genau, das Konzil muss aber nicht unbedingt vatikanisch sein. Vatikanisch ist eigentlich hauptsächlich eine geografische Angabe, eigentlich ausschließlich. Es hat ein erstes und ein zweites Vatikanisches Konzil, auch als erstes und zweites Vatikanum genannt, bekannt gegeben. Und ansonsten hat es natürlich auch andere Konzile gegeben, zum Beispiel in Nicäa oder in Trient. Und auf solchen Konzilen, wie du richtig sagst, werden dann gerne Reformen unter Anführungszeichen oder auch genauere Festlegungen der Kirchenpraxis, aber auch der Dogmatik festgelegt. Sehr bekannt das Konzil von Nicäa deshalb, weil man sich da auf die genaue Definition der heiligen Dreifaltigkeit geeinigt hat und den Arianismus verdammt hat.
Den was?
Den Arianismus, der davon ausgegangen ist, dass Jesus eigentlich mehr oder weniger der Adoptivsohn Gottes ist und nicht sein eingeborener Sohn, der zwei nicht vermischte, aber untrennbare Naturen in sich hat. Und das Konzil von Nicäa ist so die Grundnorm des Christentums, könnte man sagen, weil heutzutage alle christlichen Konfessionen davon ausgehen, dass um Christ zu sein, man auf Basis dieses Konzils stehen muss. Das heißt, die Evangelischen sehen die Katholischen als Christen an und die Katholischen die Orthodoxen und umgekehrt, weil sie alle ein Glaubensbekenntnis haben, das nizianische Glaubensbekenntnis und diese Grundgemeinsamkeit teilen. Und andere haben das zum Beispiel nicht und die werden dann auch von diesen christlichen Konfessionen nicht unbedingt als christlich anerkannt. Ich glaube, die Unitarier gehören da zum Beispiel dazu, aber auch die Mormonen, die ja doch einen etwas abweichenden Glauben haben.
Dass wir heute noch so viel über die römisch-katholische Kirche sprechen, hätte ich mir nicht gedacht. Ich wollte eigentlich über die Regierung bzw. Nichtregierung sprechen. Und das werde ich jetzt auch weiter tun. Oder weiter. Ich habe es ja noch gar nicht getan. Für mich war
sollen
immer...
Sollen bitte übrigens alle Theologinnen und Theologen sich an uns wenden, wenn ihr einen Schaß dazu habt. Das war jetzt ein nicht geplantes Co-Referat. Und es kann durchaus sein, dass Abweichungen zur Realität vorhanden sind.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Regierung. Das war sowas für mich, als ich noch in der Schule war und dann auch im Studium davon gehört habe, irgendwie schwer zu verstehen, weil ich mir dachte, okay, Regierung heißt, das sind die, die quasi den Staat regieren, also leiten. Und gleichzeitig aber habe ich auch gedacht, die machen auch die Gesetze. Und gleichzeitig dachte ich, die sind sowieso das Allerwichtigste in einem Staat. Das ist ja immer noch, und wir sind ja ein bisschen ein Bildungspodcast, für mich so schwer zu verstehen, manchmal zumindest, wie die Aufgabenteilung ist, gerade bei der Regierung, weil man ja auch dann immer sagt, wir haben eine Koalition und die können dann eben auch Reformen beschließen und Gesetze verabschieden und gleichzeitig regieren die aber auch und sind dann eben monokratisch, jeder Minister, ganz oben im Verwaltungsapparat. Aber wenn ich jetzt das Wort verwalten von regieren unterscheide, dann denke ich mir schon, das ist ja eigentlich was grundlegend anderes, weil verwalten ist ja jetzt nicht in dem Sinne, dass man gestaltet und so weiter, sondern einfach nur schaut, dass der Laden läuft. Bei der Regierung ist es aber mehr als nur zu schauen, dass der Laden läuft, weil das ist ja das Schöne in Österreich. Wir haben jetzt so lange Regierungsverhandlungen und trotzdem läuft der Laden. Kann man jetzt darüber streiten, wie gut er läuft, aber grundsätzlich ist es ja schön zu sehen, dass der Staat funktioniert und dass es auf den Alltag der meisten Menschen eigentlich kaum Auswirkungen hat.
Eine Regierung ist natürlich ein Verwaltungsorgan und es gibt aber auch eine Art politische Willensbildung dort. Und wenn es keine politische Willensbildung gibt, sondern man nur verwaltet, dann spürt man natürlich entsprechend weniger. Und viele Menschen romantisieren das dann und wünschen sich Experten- und Beamtenkabinette, die nie etwas entscheiden, aber hauptsächlich weiterverwalten. Das Problem ist halt, irgendwann spürt man das dann halt doch und halt umso schlimmer, weil diese Entscheidungen halt dann nicht getroffen werden. Und eine Regierung in Österreich hat, wie du richtig sagst, ganz vielfältige Aufgaben. Sie ist einmal ein Kollegialorgan, die Bundesregierung, die man sich wie eine Person vorstellen kann, die halt viele Stimmen hat, aber nur wenn alle diese Stimmen zusammengekommen auch eine Meinung sich bilden kann. Sprich, es herrscht das Einstimmigkeitsprinzip in der Bundesregierung. Alle Bundesministerinnen und Bundesminister und der Bundeskanzler und der Vizekanzler oder die Vizekanzlerin müssen da gemeinsam entscheiden. Dann kann die Bundesregierung Beschlüsse fassen und dann hast du die einzelnen Mitglieder der Bundesregierung und die sind wieder, wie du gesagt hast, monokratische Organe, sprich die entscheiden auch für sich alleine und haben einen Machtbereich, in den ihnen die anderen nicht reinpfuschen können und in dem sie selber nur ans Gesetz gebunden sind. Und dieses monokratische Organ, der Minister, hat ein Hilfsorgan und dieses Hilfsorgan ist das sogenannte Ministerium. Und wenn irgendwo Bescheide erlassen werden oder Verordnungen erlassen werden in diesen Bereichen, dann sind das nie, und auch wenn die Medien das ganz oft so sagen und auch umgangssprachlich das gerne so verwendet wird, nie Entscheidungen des Ministeriums und nie Bescheide oder Verordnungen des Ministeriums, sondern immer des Ministers oder der Ministerin, weil er oder sie eben ein monokratisches Organ ist.
Das merkt man auch, wenn man mit einem Ministerium zusammenarbeitet und zum Beispiel einen Werkvertrag bekommt und dergleichen, dann steht dann oft für den Minister. Also das unterschreibt dann nicht der jeweilige Minister alles selbst, aber jemand für ihn oder sie.
Genau, das sind die Leute, die zur selbstständigen Erledigung ermächtigt sind oder berechtigt hast, glaube ich. Und diese Leute können dann für den Minister, für die Ministerin zeichnen.
Finde ich auch interessant, weil da schwingt dann schon ein bisschen mit dieser Mythos fast schon, zumindest für Nerds, dass man sagt, gut, dieses preußische Beamtentum oder eben dieses monarchische Beamtentum, Menschen, die dem Staat verpflichtet sind, unabhängig davon, welches Parteibuch sie haben, also ob sie eigentlich oder ob sie dann, wenn sie zu den Wahlen gehen oder zur Wahl, wie man bei dir ja immer sagen muss, man soll ja bei dir immer das Singularwort verwenden, wenn sie dann wählen, rot, schwarz oder welche Partei auch immer, aber wenn sie in das Ministerium hineingehen und vor ihrem Computer sitzen oder wo auch immer, arbeiten sie für den Staat als Ganzes und eben nicht für eine Partei, auch wenn das ja manchmal nicht mehr ganz so streng getrennt ist. Also wenn zum Beispiel einzelne Pressekonferenzen, die eigentlich von der Partei sind, dann auf einmal in Ministerien stattfinden oder im Bundeskanzleramt. Also diese Trennung, die halten wir in Österreich meiner Wahrnehmung nach, und ich glaube, ich bin da jetzt nicht gerade ein Außenseiter, sondern ich glaube, diese Wahrnehmung ist jetzt nicht gerade subjektiv. Diese Trennung zwischen Ministerium bzw. Staat und Partei, die wird in Österreich ja nicht immer ganz streng gelebt.
Ich glaube, es ist jetzt strenger geworden. Also wenn ich das bei den laufenden und gescheiterten Regierungsverhandlungen der letzten Monate anschaue, hat es da schon sehr viel Treffen im Parlament gegeben, in den Clubräumlichkeiten, in den Parteiräumlichkeiten. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass die sich jetzt im Bundeskanzleramt da groß getroffen hätten. Eine Problematik in der ganzen Sache sind natürlich die Social Media Accounts, die man auch als Parteispende der Republik an die Partei sehen kann, wenn auf diesen Social Media Accounts auch Parteiprogramm gemacht wird. Also wenn der Bundeskanzler nicht nur als Bundeskanzler, sondern auch als Parteichef postet, dann muss man sich halt fragen, wenn dieser Account von Leuten betrieben wird, die von der Republik bezahlt werden, und zwar direkt, nicht nur indirekt über die Parteienförderung, dann ist das ein Problem. Dann nimmt, glaube ich, auch das Bewusstsein zu, sage ich jetzt einmal in einer stillen Hoffnung. Aber die Trennung ist nicht immer ganz so scharf in Österreich, wie sie vielleicht anderswo gelebt wird, ja.
Vielleicht ein, zwei Worte zu den Regierungsverhandlungen. Da ist zwar schon alles gesagt und wahrscheinlich auch schon von jedem. Ich möchte jetzt auch gar nicht großartig darüber reden, warum ist das nicht zustande gekommen, warum ist jenes nicht zustande gekommen. Was ich dabei nur interessant finde, unter sehr vielen Dingen, ist, dass jetzt auf einmal so viel über das Finanzministerium gesprochen wurde. Weil das war ja meiner Wahrnehmung nach immer etwas eher Langweiliges. Und viele wissen gar nicht, wer eigentlich Finanzminister, Finanzministerin. Hatten wir jemals eine Finanzministerin eigentlich? frage ich mich gerade. Kann sein, dass wir noch nie eine Finanzministerin hatten. Mir fällt nämlich keine ein. Warte mal, Vector, nein, die war, glaube ich,
Wirtschaft. Doch, Vector war Finanzministerin.
Vector war Finanzministerin.
Finance ist nett, die Kipperei, kannst du dich erinnern?
Nein.
Da hat sie ja damals diese Rede gehalten, als sie da ins Ministerium gekommen ist und dann hat sie gesagt, sie weiß eh, Finance ist nett, die Kipperei oder so irgendwie, glaube ich, war das Zitat und da hat man sich ein bisschen lustig gemacht über sie, aber es war durchaus auch charmant. Aber ja, die war Finanzministerin.
Sie ist im kollektiven Gedächtnis geblieben, auch für das Zitat Shortly without von Delay. Das weiß ich, das war dieses legendäre Vector-Zitat, das bei mir irgendwie bis heute noch erinnerlich ist.
Und die Rehaugen.
Aragona Zoger, hat sie das gesagt mit den Rehaugen? Ui, ja, das war noch was. Genau, aber warum ist jetzt auf einmal das Finanzministerium so entscheidend? Weil das war doch immer etwas, wo man gesagt hat, ja, das ist irgendwie im Hintergrund und man weiß schon, ist irgendwie wichtig, aber das war ja jetzt sowohl bei den ersten Dreierverhandlungen NEOS, ÖVP, SPÖ als auch bei den Verhandlungen ÖVP, FPÖ, beziehungsweise eigentlich muss man FPÖ als erstes sagen, weil die ÖVP wäre ja der Juniorpartner gewesen, war das auf einmal so ein großes Thema. Wer bekommt das Finanzministerium? Was ist daran so wichtig?
Das Finanzministerium hat, wie der Name schon sagt, die Augen auf die Finanzen. Es erstellt das Budget, das heißt, alle Regierungsmitglieder müssen mit dem Finanzminister verhandeln darüber, ob und wie viel Geld sie bekommen. Das ist natürlich dann auch immer eine koalitionäre Frage, aber der Finanzminister hat da dann schon Entscheidungsspielräume, die andere nicht haben. Dazu kommt noch, dass das Finanzministerium in ganz vielen ausgegliederten Unternehmen der Republik zumindest mit drinnen sitzt und dort auch Stimme hat. Zum Beispiel bei der ASFINAG ist nicht nur das Verkehrsministerium drinnen, da ist auch das Finanzministerium drinnen. Und überall dort kann der Finanzminister auch sagen, hallo, hier, nein, wir geben jetzt nicht 1 Milliarde Euro für eine neue Straße aus. Und dann ist das Projekt halt auch gestorben. Das heißt, der Finanzminister hat ganz viel Gestaltungsmacht, die andere Minister in diesem Sinn nicht haben. Und er ist auch einer der wenigen Minister, die unmittelbar in der Verfassung genannt werden.
Und jetzt sieht es ja ganz danach aus, dass die SPÖ das Finanzministerium bekommt. Weiß jetzt gar nicht, wer der letzte SPÖ-Finanzminister war. Ich weiß,
Edlinger.
Ich wusste nicht, dass er der letzte ist. Ich wusste, dass er auf jeden Fall mal Finanzminister war, weil da hat man nicht bei ihm, glaube ich, Schuldenrudi mal gesagt?
Ja, das oder hat man ihm halt umgehängt. Er ist ja dann auch bekannt geworden dafür, die ÖVP hat unter Schüssel, hat ja in den letzten Verhandlungen 99 mit der SPÖ und der Klima gefordert, dass sie das Finanzministerium kriegt und dafür die SPÖ das Wirtschaftsministerium. Und die SPÖ wollte sich für das nicht hergeben. Und der Edlinger ist zitiert worden mit, lässt eher einen Hund auf eine Wurst aufpassen als die ÖVP aufs Finanzministerium. Und danach hat die ÖVP dann diesen Deal gemacht mit der FPÖ. Schüssel ist Kanzler geworden. Ironischerweise hat die ÖVP das Finanzministerium da auch nicht gekriegt, sondern es ist an die FPÖ gegangen unter Karl-Heinz Grasser. Man erinnert sich vielleicht, der dann später zur ÖVP übergelaufen ist. Aber ja, seitdem wechselt das Ministerium sehr stark hin und, nein, eigentlich wechselt es nicht wahnsinnig stark hin und her. Die ÖVP hat eigentlich die Finger auf dem Finanzministerium gehabt, seitdem, ja.
Karl-Heinz Grasser ist natürlich auch immer noch in bester Erinnerung oder in schlechtester bester Erinnerung. Da sollte jetzt auch bald was passieren. Also ich habe gesehen, dass der Oberste Gerichtshof irgendwann da ein paar Tage für Verhandlungen geblockt hat, wo, will ich sagen Insider, aber Leute, die sich besser auskennen als ich, davon ausgehen, dass das eben in letzter Instanz dann entschieden wird. Also die Sache rund um Karl-Heinz Grasser und Strafhöhe, beziehungsweise ob es eine Strafe gibt, im Zweifel natürlich, ist immer zu betonen, dass die Unschuld gilt.
Bis aber man muss sich schon vorstellen, das ist 20 Jahre her. Das ist schon brutal, wie lange dieses Verfahren dauert. Da kann man jetzt nicht nur der Republik dran Schuld geben. Herr Grasser ist auch mehrfach zum liechtensteinischen Staatsgerichtshof gewandert, um zu verhindern, dass Treuhänderakten an Österreich übergeben werden. Er hatte sicher nichts zu verbergen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber das dauert so ein Verfahren. Und immer wenn mir wer sagt, naja, dass ein Politiker zurücktreten soll, dafür braucht es ein rechtskräftiges Urteil, dann sage ich, ja, das kann man so sehen. Aber wenn das der Maßstab ist, dann wäre Karl-Heinz Grasser noch immer Finanzminister.
Ich erinnere mich auch noch, dass er damals, was für Vogue, für irgendein Magazin, leicht oben ohne, also nicht ganz oben ohne, aber ich glaube, er hatte ein Hemd an oder ein Sakko und das war in der Mitte offen und er hatte einen relativ, vor allem für den Politiker, trainierten Bauch. Also er war so dieser erste Schönling, er war so quasi der Kurz 1.0.
Ja, der erste Schönling war der Haider. Der hat damals meinst schon so, Haider? Ja, Haider hat schon so Fotos gemacht und der krass ist dann ein bisschen in diese Fußstapfen gegangen. Wobei man sagen muss, um einmal etwas Positives über die österreichische Politik zu sagen, der Faktor Feschheit hat doch wieder deutlich abgenommen, seit Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler ist.
Beziehungsweise die Bedeutung dieses Faktors, weil das, finde ich, ist ja immer noch...
Das meine ich ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass die alle schier sind, sondern dass es nicht mehr so wichtig ist.
Ja, das ist... Ja, ich denke mir das mittlerweile auch. Ich wünsche mir langweilige, nicht sonderlich attraktive Politiker, oder dass es zumindest völlig egal ist, weil ich bin der Meinung, wir haben jetzt gerade in Österreich in den letzten Jahren ja gelernt, dass Menschen, die toll wirken, dynamisch wirken, jung wirken oder vielleicht auch jung sind, dass das halt zu trennen ist davon, ob die was zusammenbringen, auf die Wege bringen und dergleichen. Also ich weiß nicht, welcher US-Präsident das war. Ich glaube, es war William G. Harding. Von dem sagt man, er ist nur US-Präsident geworden, weil er ausgeschaut hat wie ein Präsident. Also quasi so von der,
wie sagt Physiognomie her.
Ja, und wie sagt man, Jawline, genau, also das Kinn und sein Gesicht und seine Haare und dergleichen. Hast du übrigens gewusst, dass seit Einführung des Fernsehens, also seit das Fernsehen wirklich in den Haushalten der USA ist, hat noch nie ein US-Präsident eine Glatze gehabt. Jetzt weiß man nie, ist das Kausalität oder Korrelation, aber es ist anscheinend so, dass seitdem das Telegene so wichtig ist, dass, ich glaube, der letzte Präsident mit Glatze war eben Eisenhower. Und seitdem ist das so wichtig, dass ein Präsident halbwegs volles Haupthaar hat oder zumindest Haupthaar hat, dass es noch niemand geschafft hat, ohne Haupthaar wieder US-Präsident zu werden. Aber natürlich, Kausalität oder Korrelation kann natürlich auch Zufall sein.
Zumindest keiner, der es zeigt, sagen wir es mal so.
Biden dürfte ja relativ früh eine Haarverpflanzung gehabt haben. Hast du das gewusst?
Nein, aber Bilder. Trump kämmt sich ja die Haare auch drüber. Also insofern ist das mit der Glatze immer relativ.
Ja, was auch immer der da macht. Aber wir wollen ja heute gerade nicht über Trump sprechen, weil ich muss zugeben, also ich traue mich schon gar nicht mehr meinen Blue Sky Account oder Twitter Account öffnen und die Timeline lesen, weil ich jedes Mal irgendein neuer Wahn ist. Ich habe mir gedacht, nein, heute ist österreichische Innenpolitik mein ganz persönlicher Eskapismus von der Weltpolitik.
Es ist auch einmal schön, dass die österreichische Innenpolitik als ein friedlicher Hafen gilt, in dem man sich sonnen kann. Aber ja, du hast schon recht.
Die Diskussionen sind deswegen so intensiv, weil es um so wenig geht, zumindest im Vergleich mit dem, was da weltweit gerade so los ist. Eine letzte Frage noch zum Thema Regierung, weil wir es eben noch nicht angesprochen haben. Die Regierung ist natürlich einerseits da, um zu verwalten, aber andererseits auch zu, phrasenhaft, gestalten. Was meine ich damit? Sie kann ja trotzdem auch, wenn es jetzt natürlich formalrechtlich anders ist, Gesetze verabschieden. Also sie macht das nicht selbst natürlich, aber man weiß, man hat ja die Mehrheit und deswegen sagt man ja traditionell, die und die Regierung hat das eingeführt, obwohl es formal gesehen natürlich das Parlament war.
Ja, die Regierung beschließt sogenannte Regierungsvorlagen, die dann dem Nationalrat vorgelegt werden, der sie beschließt, in der Regel mit Zustimmung des Bundesrates und dann war es das, also von der Gegenzeichnung und der Beurkundung abgesehen. Das ist auch eine wichtige Aufgabe der Regierung und die ist deshalb auch so wichtig, weil sie eben auch das Know-how hat, das in den Ministerien gesammelt ist, wo die ganzen Beamten sind, die sich mit der Fachmaterie eben auskennen und die diese Gesetze schreiben. So ist zumindest die Theorie. Die Praxis ist oft auch so, aber leider ist die Kompetenz nicht immer so groß, wie man sich es manchmal wünschen würde.
Ein Bekannter, von dem ich wieder, wie so oft, nicht weiß, ob ich ihn hier zitieren darf oder nicht, der auch ein sehr kompetenter Beobachter der österreichischen Innenpolitik ist und auch Praktiker in Sachen österreichischer Innenpolitik, hat gemeint, halb im Scherz, aber auch halb im Ernst, und ich finde den Ernst, beziehungsweise den ernsten Teil davon gar nicht so unspannend, warum nimmt man nicht genau das, auf das sich FPÖ und ÖVP und davor ÖVP, SPÖ und NEOS einigen konnten und lässt das dann durch eine vielleicht Allparteienregierung oder Expertenregierung umsetzen, weil einen Konsens gibt's ja bei einigen Dingen dann doch irgendwie. Also es gibt Dinge, da weiß jeder, da muss was gemacht werden. Die Frage ist ja oft eher, wie man etwas macht.
Ja, aber das ist doch schön. Auch eine Expertenregierung braucht eine Mehrheit im Parlament und man kann nicht einfach Budgetbeschlüsse wie Abschaffung der Bildungskarenz durch die Bundesregierung, wenn sie jetzt eine Expertenregierung ist, beschließen lassen, sondern die muss es dann in den Nationalrat einbringen. Und da die eben keine fixe Mehrheit hat, wird sie dort auf wechselnde Mehrheiten angewiesen sein.
Ja, aber man hat ja gesehen, dass es breite Einigkeit gibt, zum Beispiel über die Bildungskarenz, dass sich hier was tun muss. Also warum nicht da sagen, okay, da haben sich ja ÖVP und FPÖ einigen können und ÖVP, SPÖ und NEOS auch einigen können. Naja, wozu brauche ich da jetzt zum Beispiel eine neue Koalition? Es gibt ja gewisse Dinge, da können alle gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, okay, das müssen wir jetzt angehen.
Ja, und gewisse Dinge gibt es, da können sie das nicht und dann haben wir halt ein Problem. Das Thema ist halt, dass eine Regierung immer Konsens herstellt und der Konsens, auch wenn der Bundespräsident ihn sehr liebt, immer schwieriger wird, je mehr Leute daran beteiligt sind. Insofern ist es natürlich einfacher, mit kleineren Mehrheiten von kongruenteren Parteien zu regieren, als mit größeren Mehrheiten von heterogeneren Parteien. Sprich, es wäre natürlich für ÖVP und FPÖ sachpolitisch sicher einfacher gewesen, als jetzt für SPÖ und ÖVP, beziehungsweise SPÖ, ÖVP und NEOS. Nur bei ÖVP und FPÖ haben halt auch andere Themen hineingespielt, die nicht rein sachpolitischer Natur waren und die haben dann vermutlich zum Scheitern dieser Koalitionsverhandlungen geführt.
Was ich mich jetzt auch ad hoc frage, ist, ob die FPÖ, sollte diese Dreierregierung zustande kommen, die historisch größte Oppositionspartei, nein, das geht allein deswegen nicht, weil ÖVP und FPÖ.
Na, du musst an die SPÖ 1999 denken, die war sicher deutlich größer.
Ja, stimmt. Weil das ist ja auch noch so eine Frage, wenn eine einzelne Partei in Opposition ist, aber gleichzeitig so viele Abgeordnete zum Nationalrat hat, dann kann sie ja in der Opposition ziemlich viel, also immer noch relativ, aber doch ziemlich viel machen, alleine.
Ja, natürlich. Und Entschuldigung, weil ich jetzt gerade nochmal zurückgedacht habe, wenn du an die ÖVP-Alleinregierung unter Klaus denkst, da war die SPÖ ja auch riesig, also viel größer.
Das war das, wo du mich unterbrochen hast, habe ich dann auch gedacht, Moment einmal, in jeder und umgekehrt genauso bei der Kreisky-Alleinregierung war dann die ÖVP eine riesige Oppositionspartei.
Genau. Ja. Aber es ist schon, sagen wir mal, für ein Parlament, in dem es mehr als drei Parteien gibt, ist die FPÖ schon eine sehr große Oppositionspartei. Und es wird halt das zweite Mal in der Zweiten Republik sein, dass die größte Partei im Nationalrat nicht an der Regierung beteiligt ist.
Nach der SPÖ 1999, beziehungsweise nach Schwarz-Blau im Jahr 2000. Gut, gibt es noch irgendwas, was man zur Regierung, weil eben, ich möchte jetzt auf keinen Fall mutmaßen, was die nächste Regierung tun wird und dergleichen oder was sie nicht tun wird. Gibt es noch irgendwas, was man zum Thema Österreich, Regierung und so weiter und zur aktuellen Lage sagen sollte oder irgendwas, was dir da aufgefallen ist oder was du klarstellen möchtest oder erläutern möchtest? Wir sind ein Bildungspodcast, remember?
Viele Leute kommen dann zu mir, gerade wenn so Verhandlungswechsel gibt und sagen, ja, geht es jetzt? Muss der Bundespräsident ihn jetzt erst beauftragen und wie muss er die beauftragen und können die jetzt einfach so verhandeln und wie lang dürfen die verhandeln? Und dann sind die Leute eigentlich meistens bass erstaunt, wenn man ihnen sagt, da gibt es eigentlich keine Regeln. Also die einzige Regel ist, der Bundespräsident ernennt den Bundeskanzler und auf dessen Vorschlag die weiteren Mitglieder der Bundesregierung. Und dann sagt man, ein Regierungsbildungsauftrag, den gibt's ja eigentlich gar nicht, aber natürlich sagt der Bundespräsident, hey, ich habe vor, dich zu ernennen, wann du das und das schaffst und so weiter und so fort. Aber das ist alles Politik und das hat nichts mit der Verfassung in dem Sinn zu tun. Die Verfassung findet dann statt, wenn die Leute beim Bundespräsidenten antanzen, um ernannt und im Anschluss angelobt zu werden. Also es gibt da sehr viel Spielraum, sehr viel Freiraum und es gibt auch keine Fristen. Es gibt Länder, in denen gibt es sehr klare Fristen, da muss eine Regierung stehen bis so und so viele Tage nach der Wahl, sonst gibt es eine Neuwahl. Das gibt es in Österreich nicht. Da kann man jetzt auch sagen, dieses System hat Vor- und Nachteile, aber generell ist in Österreich ganz, ganz viel Freiraum für politische Gestaltung und ich halte es grundsätzlich nicht für schlecht.
Der letzte Punkt, den ich ganz kurz noch ansprechen möchte und auch gerne wüsste, wie deine Meinung dazu ist. Man unterscheidet ja in der Politikwissenschaft zwischen Konkurrenz und Konsensdemokratie oder Orientiertheit. Und wir sind ja eigentlich eine Konsensdemokratie, wo man sagt, dass die großen Parteien, staatstragenden Parteien sich auf gewisse Grundelemente einigen können. Und jetzt sind wir aber faktisch immer näher bei der Konkurrenzdemokratie in dem Sinne, dass hier nicht mehr politische, wie könnte man das sagen, eben, dass jetzt aus vielleicht Gegnern richtige Feinde werden. Also auch wenn man die Rhetorik von Herrn Kickl der letzten Jahre, eben nicht nur von jetzt, hört, dann geht das ja viel mehr in Richtung Freund-Feind-Unterscheidung als in einer, man hat gegensätzliche Ansichten, aber auf sehr viele Dinge kann man sich ja dann doch einigen und es haben alle so einen Grundkonsens zu sagen, ja, wir sind Mitglied der Europäischen Union, brauchen die Europäische Union, weil wir ein exportorientiertes Land sind, weil wir geografisch mitten in der EU sind und deswegen brauchen wir auch die Reisefreiheit und dergleichen, dass dieser Minimalkonsens ja auch aufbricht und von der FPÖ ja gezielt aufgebrochen wird, weil sie ja damit punkten will zu sagen, die anderen sind eine Einheitspartei, die sind alle gleich und wir sind die einzige richtige Alternative. Und das ist dann aber schon näher bei der Konkurrenzdemokratie.
Ich würde davor warnen, der FPÖ die alleinige Schuld an dieser Entwicklung zu geben.
Das habe ich nicht getan. Ich sage, ich beobachte nur.
Ich sage gar nicht, dass du das sagst, aber ich sage, das macht man vielleicht gerne. Ich glaube, eines der wesentlichen Probleme der letzten Jahre ist, dass das, was man vielleicht früher als Handschlagqualität bezeichnet hat, in der politischen Spitzenführung verloren gegangen ist. Sprich, dieses Grundvertrauen. Und wenn man jetzt so an die 50er, 60er Jahre zurückdenkt, das sind ja Leute, die sind in unterschiedlichen Lagern beim Bürgerkrieg gewesen. Die haben sich nicht unbedingt sehr gemocht. Und die waren teilweise sehr unterschiedlicher Meinung. Aber es hat einfach dieses Grundverständnis gegeben, wenn ich jetzt die heute das ins Gesicht verspreche, dann machen wir das morgen so. Oder man dreht keine Linke unter Anführungszeichen mit diesem und jenem Thema, sondern man kämpft mit offenem Visier. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Es ist einfach sehr viel Taktieren dabei. Durch dieses Taktieren kann man natürlich auch Sachen gewinnen, aber es geht natürlich auch viel Vertrauen verloren. Ich sage, wenn jetzt der Sebastian Kurz sein Flugticket umbucht, um den Christian Kern blöd dastehen zu lassen, weil der erste Klasse fliegt und er zweite, obwohl er eigentlich ursprünglich auch erste gebucht hat, dann ist das natürlich ein guter Trick, um öffentlich gut dazustehen. Jetzt nur als hypothetisches Beispiel genannt. Aber es geht natürlich Vertrauen verloren. Und es geht auch Vertrauen verloren, wann der Kurz die ÖVP übernimmt und nicht Vizekanzler werden möchte, und dann muss der Brandstätter das machen und dann gibt's eine Neuwahl, und dann geht Vertrauen verloren, wenn man mit dem Strache ausmacht, dass die Koalition hält, wenn er zurücktritt, und dann hält sie halt doch nicht. Und da hat die FPÖ natürlich auch Wunden erlitten, sagen wir es mal so, die sie der ÖVP vielleicht diesmal heimzahlen wollte, so zumindest war die Wahrnehmung bei der ÖVP. Und ob die komplett unberechtigt war seitens der FPÖ, soll man dahingestellt lassen. Aber ich sag jetzt nur zu sagen, die FPÖ untergräbt das alles und eigentlich würden gern alle Ringelreihen unterm Hollerbusch tanzen, das würde ich als ein bisschen zu naiv ansehen. Ich glaube schon, dass da die größeren Parteien allesamt einen gewissen Anteil hatten, dieses Grundvertrauen verlieren zu lassen. Und das hat auch damit zu tun, dass einfach das politische Personal so schnell wechselt. Du hast früher schon sehr starke Kontinuitäten gehabt, auch in der Opposition. Ich meine, wie lange ein Friedrich Peter in der FPÖ einfach Chef war, oder auch der Taus und so. Und bei der ÖVP hat das schon relativ früh angefangen, diese raschen Obmännerwechsel, bei der SPÖ dann später. Aber dadurch gibt es halt auch nicht mehr diese langjährigen Bekanntschaften in der Politik, wenn man schon jahrzehntelang in den Gremien gesessen ist, einander kennt, nicht unbedingt mag, aber zumindest einschätzen kann und einfach auch diese Konsensfähigkeit braucht. Und die ist ein bisschen verloren gegangen. Es ist alles so ein rascher Wechsel. Man versucht sich gegenseitig vielleicht dort und da zu linken, vor den eigenen Leuten besser dazustehen. Und die Fähigkeit, irgendwas zu schlucken, um halt langfristige Ziele zu erreichen, ist nicht mehr so da, weil die Langfristigkeit nicht mehr gegeben ist. Ich glaube einfach, dass das auch eine Entwicklung der Zeit ist, die vielleicht nicht nur auf Österreich beschränkt ist. Und da ist die FPÖ ein Teilaspekt davon. Und natürlich hat die FPÖ eigene Techniken und Strategien, die andere Parteien nicht haben. Aber jetzt nur zu sagen, es ist die FPÖ, die alles kaputt schlägt, wäre meiner Meinung nach zu kurz gegriffen.
Zu kurz. Ja, was ich mir da auch noch denke, ist ein damit vielleicht zusammenhängendes Phänomen, dass auch die gemeinsame Wahrnehmung nicht, oder ich weiß auch gar nicht mehr, vielleicht ist das auch wieder so, was man sagt, das war immer schon auf die eine oder andere Art so, aber ich merke es halt jetzt so stark. Was meine ich damit? Dass zum Beispiel die FPÖ die Welt einfach nicht nur von der Meinung her oder ideologisch anders sieht, sondern wirklich auch anders sieht, also mit einer anderen Brille und gewisse Dinge wirklich fundamental anders wahrnimmt. Sei es jetzt bei Corona und wie ansteckend dieses Virus ist und wie tödlich es ist, sei es jetzt, wie groß das Sicherheitsrisiko von Russland für den Rest der Europäischen Union ist und auch für uns ist. Also diese Dinge, wo man sagt, okay, da gibt es eine gewisse Wahrnehmung, die man hat, und dann redet man mit der FPÖ oder liest sich auch ihr Parteiprogramm oder ihr Wahlprogramm durch, und da steht dann auf einmal, dass sie Angst hat vor einer Weltregierung, die durch die Weltgesundheitsorganisation geschaffen wird, und dass dann vielleicht auch einer, ich glaube, Herr Hauser heißt damit Nachnamen, wenn ich mich richtig erinnere, der auch sein Buch geschrieben hat, dass die Weltgesundheitsorganisation daran arbeitet, einen neuen Menschen zu erschaffen. Also das sind dann Dinge, wo ich sage, okay, da haben wir keine gemeinsame Wahrnehmung mehr.
Ja, früher hat es sehr viel Divergenz gegeben bei der Sicht auf ideologische Dinge und jetzt gibt es einfach keine gemeinsame Sicht mehr auf faktische Dinge und das ist tatsächlich ein Problem meiner Meinung nach auch. Ich finde es auch sehr spannend, dass bei dieser Regierungsbildung Außenpolitik einen so großen Faktor gespielt hat, wie wahrscheinlich seit 1938 nicht mehr. Also, dass man tatsächlich auch von Seiten der ÖVP gesagt hat, und ich würde das auch nicht ausschließen, dass das schon ein wesentlicher Beweggrund war, diese Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ dann doch zu beenden, dass man die FPÖ nicht sich so engagieren kann, wie man das vielleicht wollte oder geglaubt hat zu können, sondern dass die wirklich diese Russland-Nähe stärker sucht, als die ÖVP das vielleicht vermutet hat, weil ja in einem Wahlkampf doch öfter mal was gesagt hat, dass man dann hinterher dann ein bisschen anders macht und dass die außenpolitische Perspektive darauf, dass Österreich sich jetzt auf eine Linie begibt mit Ungarn und der Slowakei, doch ein gewisses, jetzt sage ich einen sehr mutigen Satz, moralisches Hindernis für die ÖVP war, in diese Koalition hineinzugehen.
Oder zumindest ein aus der eigenen außenpolitischen Kontinuität erwachsenes Hindernis. Weil die ÖVP ja trotz allem noch, auch wenn sie nicht mehr im selben Ausmaß eine ist, aber eine sogenannte Europapartei ist. Also die hat das ja schon in ihrer jüngeren, und damit meine ich jetzt 30, 40 Jahre zurückgehenden Parteigeschichte drin, dieser Weg nach Europa, das was der Manfred Scheich, ich hoffe sein Vorname ist, auf jeden Fall sein Nachname ist Scheich, geschrieben hat in dem Buch Tabubruch. Warum Tabubruch? Eben der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union war insofern ein Tabubruch, weil man ja da die Neutralität komplett neu gedacht hat und eben wirklich gesagt hat, und da kam der Druck, wenn man so will, ja auch aus der Wirtschaft damals zu sagen, wir wollen da unbedingt rein, weil für uns ist es ein enormer Wettbewerbsnachteil, wenn wir dann nicht drin sind, Teil dieses Wirtschaftskörpers, dieses Wirtschaftsraums. Und ja, und die Politik lässt sich davon halt nicht trennen, weil das ist ja auch ein bisschen, da wird ja die FPÖ manchmal, ich meine, ich verliere mich da jetzt in Gedanken, aber da wird ja die FPÖ auch manchmal missverstanden, weil sie ist ja jetzt nicht per se gegen die Europäische Union. Sie sagt nur, sie möchte ein reines Freihandelsabkommen, sie möchte da aber keine gemeinsame Politik haben. Aber das lässt sich ja nicht so richtig trennen, weil sobald du einen reinen und richtigen Binnenmarkt hast, musst du ja gemeinsame Regeln haben, weil sonst müsstest du bei jedem Produkt sagen, da können wir das jetzt importieren, passt das zu unseren Gesundheitsstandards, passt das zu unseren sonstigen Produktstandards und dergleichen. Also ein richtiger Wirtschaftsraum wird früher oder später notwendigerweise politisch, weil du ja gemeinsame Regeln brauchst. Zum Beispiel, ich bin jetzt schon weit weg vom ursprünglichen Thema, aber ich bin da jetzt ad hoc nochmal drauf gekommen, eben im Zusammenhang mit, wie hältst du es mit Europa?
Und um das nochmal kurz abzuschließen, du hast natürlich recht, eine Partei hat gewisse Grundideologien, die von ihren Mitgliedern zumindest ansatzweise einheitlich geteilt werden. Und eine Partei wie die ÖVP muss sich schon sehr gut überlegen, ob sie es nicht einfach zerlegt, wann sie sowas macht. Und dann tritt vielleicht nicht nur der Ottmar Karas aus, dann hat halt einfach die ÖVP ein Glaubensgrundproblem. Das ist, als wenn die SPÖ jetzt für die Abschaffung der Arbeiterkammer wäre. Da hat man dann einfach mit der eigenen Basis und den Menschen, die sich so verbinden in ihrer politischen Wahrnehmung, einfach keine Gemeinsamkeiten mehr oder zu wenige. Und ja, wäre schwierig gewesen, glaube ich.
Aber der Tropfen, der das Verhandlungsfass zum Überlaufen gebracht hat zwischen FPÖ und ÖVP, soll ja angeblich wirklich gewesen sein, auch der Vorstoß von der FPÖ mit Ende der, so wie Sie es nennen, Zwangsmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer zum Beispiel.
Das hat die ÖVP, glaube ich, vor allem als so die fahren uns mit dem Arsch ins Gesicht Aktion, um es jetzt ganz drastisch auszudrücken, gesehen. Ich glaube eigentlich, dass die FPÖ das vielleicht auch gar nicht so ernst gemeint hat, aber das hat die ÖVP, glaube ich, auch nicht geglaubt. Aber die ÖVP hat sich gedacht, wann jetzt die FPÖ kommt mit der Forderung, die Zwangsmitgliedschaft unter Anführungszeichen bei der Wirtschaftskammer abzuschaffen und nicht nur die unter Anführungszeichen Zwangsgebühren beim ORF und wann die FPÖ damit daherkommt und sagt, die Absetzbarkeit der Kirchensteuer, des Kirchenbeitrages, wie er wirklich heißt, sowie die Grundsteuerbefreiung der Kirche abzuschaffen. Das sind einfach solche Kerngeschichten, mit der ich der ÖVP einfach an den Karren war. Das bringt nicht wahnsinnig viel Geld, aber es ist so ein Signal mit friss oder stirb. Und das ist halt echt so, wie wenn ich eben der SPÖ Was weiß ich? Ich meine, es sind viele Dinge, es sind einfach große Sachen, aber wenn ich die Kollektivvertragsfähigkeit des ÖGB aufweiche und solche Sachen, dann denke ich einfach, da weiß ich doch, dass die SPÖ da nicht mit kann. Und wenn ich der ÖVP sage, wir werden jetzt einfach die Kirche besteuern, das wäre in den 60er Jahren wahrscheinlich noch viel schlimmer gewesen, wahrscheinlich ist es mit der Wirtschaftskammer für sie ein schwererer Angriff gewesen, aber das geht halt einfach nicht, da wird man mit der ÖVP nicht zusammenkommen und ich kann mir vorstellen, auch das ist jetzt eine reine Vermutung und dann lassen wir es glaube ich danach auch bleiben, dass die ÖVP das so aufgefasst hat mit, die wollen uns entweder komplett unterwerfen oder sie wollen gar nicht. Und die FPÖ freut sich eigentlich schon so auf die Opposition, weil sie weiß, dass sie dann auch nur noch mehr gewinnt, dass sie uns jetzt einfach in den Eck drängt, bis wir nicht gar nicht mehr können und dann wir die Bösen sind, weil wir aussteigen müssen.
Das Gefühl hatte ich auch, weil es ist jetzt die schwierigste und schlechteste Zeit zum Regieren. Es ist seit ein paar Jahren die schlechteste Zeit zum Regieren und es ist gleichzeitig die beste Zeit, um in der Opposition zu sein. Und da habe ich mir dann auch ab einem gewissen Punkt gedacht, die FPÖ weiß das ja auch, dass es jetzt verdammt undankbar ist. Gleichzeitig könnte sie auch am ehesten, sage ich von allen Parteien, es schaffen, andere Schuldige zu finden, wenn es dann doch nicht 5 ganz so gute Jahre werden, wie Herbert Kickl und die FPÖ angekündigt haben auf ihren Plakaten im Zuge des Nationalratswahlkampfs. Sie würden dann alle möglichen ausländischen Schuldigen finden, da bin ich mir ganz sicher. Und da meine ich jetzt nicht der ausländisch im Sinne von Ausländer, sondern eben dann ist es die Weltgesundheitsorganisation oder vielleicht die UNO oder die EU ist es sowieso immer. Also sie hätten schon die, wenn ich mir jetzt ansehe, die medialen Tools, auch die rhetorischen Tools zu sagen, es sind alle schuld, nur wir nicht. Und wir kennen das ja auch von zum Beispiel Orban in Ungarn oder auch der Türkei, dass viele lange im Amt befindliche Regierungs- und oder Staatschefs, auch wenn es ihren Ländern gar nicht gut geht, im Sattel bleiben, weil sie es irgendwie schaffen, dass jemand anders schuld ist oder dass man sich denkt, sie versuchen eh ihr Bestes und es hat halt gewisse Gründe gegeben, warum das nicht geklappt hat und dergleichen. Also ich traue ihr zu, dass sie, selbst wenn es nicht so toll wird, wie sie ankündigen, 5 Jahre, sie es trotzdem schaffen würden, dass die Leute sagen, ja, aber sie haben es trotzdem gut gemacht oder es wäre mit ihnen noch schlechter gewesen, weil sie im Moment am besten es schaffen, politische Nachrichten zu kommunizieren und Botschaften unter die Leute zu bringen, während die anderen ja nur reagieren. Also sie agieren, setzen auch den Diskurs und die anderen hecheln hinterher. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, wenn ich mir das mit mir selbst mental ausschnapse, ob sie wirklich nicht regieren wollten oder ob sie eigentlich schon ganz gerne regiert hätten, aber eben mit einer gewissen Dominanz gegenüber der ÖVP und diese Dominanz am stärksten ausgedrückt durch dieses, wir greifen jetzt all das an, was euch wirklich, wirklich wichtig ist. Kirche, WKO und was weiß ich, was sie noch sonst alles irgendwie aufgebracht hätten. Das ist halt so, wie wenn die ÖVP zu ihnen sagen würde, okay, machen wir eine oder die ÖVP würde es nicht verlangen, sagen wir, die Grünen würden mit ihnen verhandeln und sagen, die treffen, das ist ja auch das Schöne, das ich verliere mich wieder in Gedanken, aber es treffen sich dann ja immer alle Parteien und die irgendwie eine Mehrheit hätten und dann könnten sich quasi, hypothetisch gesprochen, wenn sich Blau-Grün ausgehen würde, müssten sie sich auch ganz kurz treffen und das ist ja dann immer so ein, ich glaube beim letzten Mal war das ja auch, da haben sich dann, irgendwann haben sich ja SPÖ und FPÖ auch getroffen und dann trifft man sich halt, glaube ich, auf einen Kaffee und 20 Minuten und redet, ja, wir wissen beide, dass wir es nicht wollen, trink mal den Kaffee aus und wie geht's sonst im Leben? Also das sind ja so Scheintreffen noch, dass man halt zumindest den Schein wahrt, man hat miteinander gesprochen, die letzten Fragmente der Konsensdemokratie. Aber worauf ich eigentlich nicht hinaus wollte, aber was ich eigentlich noch unterbringen wollte, ich glaube, ich habe es jetzt sogar vergessen. Nein, das wäre wie, wenn die Grünen und die FPÖ gemeinsam eine Mehrheit hätten, sich treffen müssten und dann sagen die Grünen, die haben irgendwie 30% und die FPÖ hat 22%, wir wollen in die Verfassung schreiben, Österreich ist ein Einwanderungsland. So ungefähr wäre das gegenüber der FPÖ zum Beispiel. Oder ein Bekenntnis zum Gendern und jeder einzelne Gesetzestext muss gegendert werden und zwar so, dass auch nicht nur Männer und Frauen, Frauen sind Menschen wie Frank Stronach gesagt hat, sondern auch alle Transgender-Personen auch immer sich sprachlich oder eben sprachlich abgebildet werden. Ja, das wäre so vielleicht vergleichbar damit. Oder dass man irgendwie sagt, ja, Klimawandel ist das sowieso. Also eben, da gibt es ja so viele Themen, die ihr ja auch mittlerweile zu Herzensangelegenheiten geworden sind und wo man auch die eigenen Leute nicht verärgern darf. Weil das habe ich mir dann auch noch gedacht, Die würden dann ja auch irgendeinen Corona-Entschädigungsfonds mit der ÖVP ja auch durchsetzen wollen.
Wobei es da natürlich, wie soll ich sagen, auch graduelle Unterschiede gibt. Das ist den Corona-Entschädigungsschatz, den hast du in Niederösterreich und in der Steiermark, in Vorarlberg hast du den zum Beispiel nicht. Und da regiert die FPÖ auch mit.
Ja, aber auf Bundesebene, wo die Leute
ja,
sagen...
Ja, und vor allem, es hat sich ja auch dort niemand gemeldet. Das hat ja nichts gekostet. Das ist ein reiner, plakativer Aktionismus, mit dem man halt die eigene Basis befriedigt. Es ist ja auch in Ordnung. Die Leute fühlen sich schon entschädigt, wenn man ihnen sagt, dass sie eine Entschädigung kriegen könnten. Die gehen dann gar nicht erst wirklich hin. Aber jetzt lass uns dieses Thema einmal abschließen und über was anderes reden.
Okay.
Din, 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 din.
Jetzt haben wir die Wahl. Entweder ich erzähle von meinem Urlaub aus Saudi-Arabien oder du von einem Verfassungsgerichtshofsverfahren.
Ja, wie du möchtest. Wir können ja beides noch kurz unterbringen. Was in Saudi-Arabien, erzähl es in 2 Minuten.
Okay, man kommt mit Wizz Air sehr billig nach Saudi-Arabien. Ich habe keinen Cent vom saudischen Königshaus oder von einem saudischen Unternehmer oder irgendeiner sonstigen Stelle bekommen, die ja, meine
Ralf ist total sauber, also du kannst jetzt die ganzen Compliance-Scheiße weglassen und erzähl uns, wie es unten war.
Ich kann nur die Sicht eines Touristen wiedergeben.
Ja, Compliance weglassen, Ralf.
Erstens wird nicht jeden Freitag jemand geköpft. Angeblich mittlerweile gar nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ich war auch an diesem Platz, man nennt den Chop Chop Square. Man würde niemals glauben, ich bin kein Esoteriker, aber ich habe da keine bösen Schwingungen gespürt oder dergleichen. Ich bin aber extra zu dem Platz gegangen. Ist auch ein schöner Platz eigentlich. Das Land hat sich wirklich ganz massiv verändert. Also wir haben dann am Rückflug auch kennengelernt, eine junge Frau aus Saudi-Arabien, die hier studiert, die davor noch voll verschleiert war, dann im Flugzeug ihre Verschleierung abgenommen hat, weil sie gesagt hat, sie möchte die Leute in Österreich nicht verschrecken und es ist ein christliches Land und sie hält sich dann an die dortigen Gepflogenheiten, also eben die in Wien, die auch gesagt hat, die war 26, es hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren so unfassbar viel verändert. Also die studiert auf einer Uni, die ist nur für Frauen, mit ihrer eigenen U-Bahn übrigens, eine Uni mit der eigenen U-Bahn, die Prinzessin Noura Universität, Noura eben die erste Frau in Saudi-Arabien mit einem Bachelor, die Schwester oder Tochter von König Abdullah war das, deswegen ist die Uni nach ihr benannt, aber eben, dass der Mohammed bin Salman kurz vorm MBS, also der künftige König und der de facto Herrscher von Saudi-Arabien, einfach erkannt hat, Moment einmal, wenn das Öl ausgeht, könnte es sein, dass die Leute einerseits wirtschaftlich da sowieso leiden und andererseits mich vielleicht stürzen und es wird Zeit, in die Zukunft zu investieren und da wird halt massiv investiert. Also das Land ist eine einzige Baustelle. Man kennt sich mit Google Maps nicht aus, weil man nie weiß, wo kann man hinfahren, was gibt's wo, ist gerade was offen oder wird das auch gerade renoviert, wird hier ein Riesenpark eröffnet oder gerade fertiggestellt oder wird da was umgegraben, die Fußballstadien kommen dazu, dann diese Stadt Neum, diese Stadt, die eine einzige Linie ist, weil das eben hypereffizient ist. Es gibt eine selbstfahrende U-Bahn, die im Dezember eröffnet wurde, die noch gar nicht so richtig in Google Maps eingespielt worden ist, die hat eine U-Bahn-Station, die von Zaha Hadid Architekten konzipiert wurde. Also es passiert sehr viel und aus österreichischer Sicht, und dann höre ich auf, weil ich bin weit über die 2 Minuten hinaus, ist es schon interessant, ein Land zu erleben, wo diese Aufbruchsstimmung ist und wo dieses Vision 2030, die eben ausgegeben wurde von Mohammed bin Salman, omnipräsent ist und wo einfach dieser Gedanke ist, es geht aufwärts, beziehungsweise es geht in eine neue Richtung und das eben von oben herab wirklich vorgegeben wurde. Weil bei uns, wenn was von oben herab kommt, ist man ja gerade deswegen skeptisch und dann gibt es 100.000 andere Stimmen. Und da ist es halt dieses, um mit Karl Schmidt zu sagen, dieses, wenn eine Person, also monokratisch im pursten Sinne, vorgibt, was zu passieren hat, dass das, ich will nicht sagen funktionieren kann, aber einfach fundamental anders ist von all dem, was ich aufgrund meiner politischen Sozialisation in Österreich gewohnt bin. Ich war ein bisschen länger als eine Woche dort. Das ist natürlich auch nur ein Eindruck, den ich gewonnen habe aufgrund der Literatur, die ich auch davor mir zu Gemüte geführt habe und was ich dort erlebt habe und in den vielen Gesprächen, die ich geführt habe. Wir sind sehr viel Taxi gefahren. Eben 6 Stunden beim Rückflug haben wir mit der Frau durchgehend geplaudert. Aber das ist natürlich immer noch ein oberflächlicher Eindruck. Und wie es dort ist zu leben, ist natürlich, weil das ist auch immer das Nächste, wenn Leute dann in einem Land waren und sagen, ah, da war es so schön und dann wollen sie dorthin ziehen in der Pension und merken, oh, es ist vielleicht doch nicht so toll, wenn man dort lebt und nicht nur zum Urlaub ist. Aber aus Sicht eines Touristen kann ich sagen, hochspannend, sehr sicher, sehr ruhig und sehr schön und vor allem im Februar, nicht unwichtig für manche wahrscheinlich, auch sehr warm.
Jetzt hast du deine 2 Minuten in 4 Minuten geschafft, dank der gestrichenen Compliance-Regeln. Ich danke dir recht herzlich. Na, es klingt auch wirklich, muss ich sagen, spannend. Und wie du sagst, in einer Diktatur kann alles schneller gehen, schneller gut, aber auch schneller schief.
Königshaus, es ist ein Königreich, bitte. Kingdom of Saudi Arabia, KSA.
Du möchtest also noch einmal hinfahren, ich verstehe. Gut.
Ja, möchte ich auf jeden Fall. Und 2 Dinge noch, die ich sehr spannend fand dabei. Einerseits, weil ich gerade gesagt habe, Billigflug, also mit 91 Euro war ich dabei mit Wizz Air. Aber man muss mitrechnen, es gibt trotzdem ein Visum, das um die 100 Euro kostet, das man auch beantragen muss. Bis vor, ich glaube, circa 5 oder 6 Jahren konnte man als Ausländer gar nicht hinreisen. Das war eine sogenannte Closed Country. Also da musste jemand einen einladen, sonst konnte man da gar nicht hin. Und seit 2019 dürfen Frauen Auto fahren. Der Verkehr ist eine einzige Katastrophe. Ohne Hupe wären die alle dort nichts. Aber es ist sehr interessant, weil die Leute selbst, also ich war in einigen arabischen Ländern, in den Palästinensergebieten, in Marokko, in Ägypten, im Libanon, und so ruhig habe ich noch kein arabisches Land von den Leuten her erlebt. Also die Hupe war laut, aber die Leute im Alltag sind sehr, sehr ruhig. Die U-Bahn ist sehr, sehr ruhig. Und überdurchschnittlich viele Frauen fahren U-Bahn, weil, auch wenn sie jetzt seit einigen Jahren Auto fahren dürfen alleine und überhaupt, natürlich immer noch sehr viele nicht Auto fahren und keinen Führerschein haben oder eben kein Auto oder nicht, vielleicht auch nicht fahren dürfen. Also zumindest die Frau, mit der wir geredet haben am Rückflug, hat gesagt, dass viele trotzdem von ihren Männern aus nicht fahren dürfen, aber gleichzeitig dürfte sich da trotzdem viel tun, und man weiß eben nie, was sich unter dem Schleier verbirgt, im Sinne von, wie selbstbewusst ist der Mensch, wie macht man sich das privat aus. Das wäre halt anmaßend, wenn ich von außen da jetzt sage, die sind alle unterdrückt, weil sie den Niqab tragen. Das wäre verdammt anmaßend, und das ist, wie ich wieder mal gemerkt habe, weil die hat auch zuerst Vollverschleierung gehabt, dann haben wir mit ihr gesprochen, ich habe gemerkt, das ist eine sehr selbstbewusste Frau, die einfach so nach Österreich kommt und hier studiert und alleine nach Österreich gegangen ist, und da würde das Bild von der unterdrückten Frau, weil sie voll verschleiert ist, aber sowas von überhaupt nicht zutreffen. Also keine westliche Anmaßung von meiner Seite da, und ich bin auch kein Saudi-Arabien-Experte. Ja, und natürlich will ich auch gleichzeitig nicht schönreden in Sachen Menschenrechte und dergleichen, aber jetzt das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Jetzt kommen wir wieder zum Compliance-Dialog. Danke, Ralf, danke.
Erzähl mal, was du da oder was ihr da oder was da gerade beim Verfassungsgericht
zu tun hast. Ach so, naja, ich habe 2 Verfahren laufen, die sehr ähnlich sind, oder hatte laufen, muss man ehrlich sagen. In beiden Fällen geht es um Informationsfreiheit. Einmal wollte von der Bildungsdirektion wissen, wie die Matura-Ergebnisse an den Vorarlberger Schulen ausgefallen sind.
Warum?
Weil man mir erzählt hat, dass das eigentlich alles geschönt wird von den Behörden. Weil man hinterher die Zahlen, die man veröffentlicht, und die werden natürlich nicht pro Schule veröffentlicht, sondern maximal pro Schultyp und pro Bundesland, die sind eigentlich sehr gut, diese Matura-Ergebnisse, seit es die Zentralmatura gibt. Da gibt's Ergebnisse jenseits der 90%. Das Problem ist, da sind immer die Nachprüfungen eingerechnet. Und die und da werden ja auch, glaube ich, die Jahresnoten berücksichtigt und so weiter und so fort. Also alle, die durch die Zentralmatura die eigentliche durchfallen, die sind da gar nicht mehr drinnen, weil die dann eh doch positiv sind. Und nur ganz wenige sind eigentlich negativ. Und ich wollte mal wissen, wie diese eigentliche Zentralmatura denn so ausfällt. Das weiß man nämlich nicht so genau. Und es gibt einen Knebelparagrafen in, glaube ich, Paragraph 21 Absatz 5 Bildungsdokumentationsgesetz, oder es ist 22, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist 21, der den Behörden verbietet, irgendwelche schulstandortbezogenen Daten zu kommunizieren auf Anfrage. Und auf den hat sich die Bildungsdirektion berufen. Das zweite Verfahren waren sogenannte Brennpunktschulen, also man nennt die so, ich weiß eh, dass das ein komplexer Begriff ist, den nicht alle gutheißen. Auf jeden Fall hat der Bund gewisse Schulen mit besonderen Bedürfnissen in Vorarlberg gefördert, und die Bildungsdirektion wollte nicht sagen, welche das sind. Auch da habe ich ein Auskunftsbegehren gestellt, und in beiden Fällen ist es abgelehnt worden, und in beiden Fällen bin ich damit zum Bundesverwaltungsgericht gegangen. Im Fall der Brennpunktschulen hat der zuständige Richter am Bundesverwaltungsgericht gesagt, ich hätte die Anfrage mutwillig gestellt, weil ich nämlich in der Anfrage gesagt habe, ich will das journalistisch verwenden, aber Es geht mir auch, das auch hat er irgendwie überlesen, um das generelle Verhalten der Behörden, was Informationsfreiheit betrifft. Und ich bin der Meinung, dass das einfach nicht mehr so geht, wie das gehandhabt wird, dass man einfach sagt, wir geben solche Listen nicht her. Es gibt ein Interesse der Öffentlichkeit an solchen Listen. Auf jeden Fall hat der Richter, um es einzudeutschen, gesagt, ich sei ja querulant und soll mich verschüssen. Hat die Beschwerde abgewiesen, hat die außerordentliche Revision nicht zugelassen und mich vertschüsst. Er hat auch über den Eventualantrag an den Verfassungsgerichtshof den Antrag zu stellen, diese Bestimmung im Bildungsdokumentationsgesetz aufzuheben, nicht einmal entschieden. Und dann im zweiten Verfahren hat die zuständige Richterin was komplett anderes gemacht. Man muss auch dazu sagen, der eine Richter hat eigentlich die schönere Beschwerde gekriegt, weil ich bin dann hinterher draufgekommen, die Beschwerde, die dann erfolgreich war, da habe ich irgendeinen Kopierfehler drin gehabt und es war auch ein Grammatikfehler, mit dem ich dann, auf den ich dann hingewiesen wurde von der Richterin mit Sick. Sick, wenn man von einem Gericht gesickt wird, das ist immer sehr unangenehm, aber ja, sie hat natürlich recht. Auf jeden Fall hat diese Richterin dann tatsächlich...
Jetzt musst du kurz sagen, was Sick heißt.
Ja,
du meinst
so,
diese Sick, wenn man sagt, S-I-C, da steht wirklich
genau,
so da.
Ja, genau, das ist dann immer, wenn jemand einen Fehler macht und man zitiert den, dann schreibt man in Klammer Sick, damit derjenige, der es liest, weiß, dass das Zitat falsch war und nicht derjenige, der das Zitat zitiert, einen Fehler beim Zitieren gemacht hat. Deshalb Sick, das ist dann immer ganz bitter. Aber ja,
in eckigen Klammern, weil die eckigen Klammern sagen dann auch noch an, dass das nicht im Originaltext ist.
Ja, genau. Aber ich glaube, sie hat sogar Runde genommen. Aber ist wurscht. ich bin sehr glücklich mit dem Beschluss. Das ist ja keine Erkenntnis, weil sie tatsächlich die Aufhebung beim Verfassungsgerichtshof beantragt hat. Dieser Bestimmung im Bildungsdokumentationsgesetz. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Es ist eben nicht mein Verfahren beim Verfassungsgerichtshof, weil ich ja nur mittelbar drinnen stecke, weil, und das ist natürlich für mich super angenehm, das Gericht den Antrag beim VfGH stellt und natürlich das alles argumentiert hat. Ich habe keine Anwaltspflicht, Ding Dang Dong. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob diese Bestimmung aufgehoben wird. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil es halt wirklich ein Totschlagparagraf ist, der keinerlei Abwägung und sonst irgendwas vorsieht, sondern wirklich sagt, man darf nichts zitieren. Die Richterin hat da einen sehr schönen Vergleich gebracht. Sie hat gesagt, man dürfte bei einer Schule nicht einmal anfragen, ob es dort einen Defibrillator gibt, weil auch das sind schulstandortbezogene Daten. Also es ist wirklich sehr absurd, wie man das verhindern möchte, dass da Auskünfte gegeben werden. Und es geht ja auch um anonymisierte Auskünfte. Es steht da drinnen keine aggregierten Daten, nichts. Also wirklich nichts. Da sieht man halt auch den politischen Willen einfach, dass man nicht gewisse Schulen bloßstellt. Ich verstehe auch den Hintergrund, aber das alleine ist halt einfach nicht Grund genug zu sagen, ihr dürft das, die Öffentlichkeit darf nicht erfahren, was an den Schulen statistisch stattfindet. Das ist schon ein sehr arger Ausschluss. Und jetzt bin ich gespannt, was der VfGH sagt.
Ich muss gerade an unsere Kollegin aus Addendum-Zeiten, Anna Schneider, denken. Die hat nämlich letztens auf Twitter geschrieben, rund um diese Meinungsfreiheitsdebatte und wo jetzt die USA uns vorwerfen, wir würden da Leute ins Gefängnis stecken, wenn man sagt, Migration ist nicht das Beste auf der Welt. Da hat sie irgendwie geschrieben, dass das Recht auf Meinungsfreiheit ein Abwehrrecht gegen den Staat ist. Und dieses Verfahren, von dem du gerade sprichst, zeigt sehr schön, dass da viel mehr drinsteckt, nämlich auch, dass Meinungsfreiheit ja auch bedeutet, dass ich mir meine Meinung bilden kann. Und um mir meine Meinung zu bilden, brauche ich gewisse Informationen gegenüber dem Staat beziehungsweise vom Staat. Die muss er mir geben, weil sonst kann ich ja nur irgendwas im luftleeren Raum behaupten. Aber ich möchte ja zum Beispiel eben aufgrund der Informationen, die du da verlangst, eine These oder etwas überhaupt nur unter die Leute bringen, damit sie sagen können, okay, wie gut sind die Schüler oder welche Schulen machen Probleme, wo könnten da Probleme liegen und dergleichen. Also es ist mehr als nur zu sagen, der Staat soll mich in Ruhe lassen, sondern es ist ja auch ein Recht darauf zu sagen, der Staat soll mir gewisse Dinge verraten.
Und in solchen Fällen ist es halt gerade für Journalisten wichtig, die Sachen einordnen zu können für die Öffentlichkeit. Ich habe mir das heute gerade wieder bei einer Aussendung des Landes Vorarlberg gedacht. Es gibt bei uns die sogenannte Landesgrünzone. Das ist also ein Vorhaltebereich, wo nicht gebaut werden darf. Und da hat man zeitlang mit Sondergenehmigungen doch Betriebserweiterungen hineingebaut, bis der VfGH gesagt hat, das geht nicht. Und jetzt hat das Land eine Aussendung gemacht und hat die natürlich sehr beschönigend formuliert. Nämlich erstens, wir setzen ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes um und deshalb wird das jetzt alles saniert, also sanieren haben sie nicht verwendet. Es geht um 0,07% der Landesgrünzone und ansonsten kein kritischer Ansatzpunkt drin. Jetzt muss man natürlich sagen, der Verfassungsgerichtshof hat dem Land nicht gesagt, sie müssen diese ganzen Grundstücke aus der Landesgrünzone rausnehmen, ohne einen Ersatz hineinzugeben. Man hätte die Gebäude auch abreißen können. Jetzt weiß ich natürlich, dass das wirtschaftlich nicht sehr favorabel ist, aber wie gesagt, der VfGH hat ihnen nicht befohlen, da Ausnahmebestimmungen zu tätigen und die Landesgrünzone zu schmälern, aber sie haben es so halb so hingestellt und dann zweitens eben 0,07% steht da drinnen. Aber das muss man natürlich in eine Relation setzen. Was sind 0,07%? Es ist keine Fläche, nichts drinnen gestanden. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ich schreibe als Journalist die 0,07% hin, das klingt ganz wenig, aber die Landesgrünzone ist 136 Quadratkilometer, glaube ich, groß. Und wenn ich das nicht wüsste und diese Information nicht kriegen würde, könnte das eigentlich für meine Hörer, meine Leser auch nicht in eine Relation setzen. Da müsste diese 0,07% fressen, die das Land dann natürlich mit der Absicht hingeschrieben hat, um das klein wirken zu lassen. In Wirklichkeit sind das etwa 9,5 Hektar. Das sind fast 14 Fußballfelder, die da jetzt aus der Grünzone genommen werden, damit da die Betriebe draufstehen bleiben können. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Man kann sagen, na, was hätte man sonst tun sollen? Man muss das halt irgendwie sanieren, weil ansonsten reißt man wirklich Betriebe ab, dann verlieren wir Arbeitskräfte, das wäre Katastrophe. Man kann auch sagen, ja, okay, aber dann hätte man wenigstens andere Flächen hängen eingeben müssen. Das ist alles politische Debatte. Die kann aber nicht stattfinden, wenn keine Einordnung möglich ist. Und eine Einordnung ist dann nicht möglich, wenn ich nur auf diese 0,07% Propagandaangabe des Landes Vorarlberg angewiesen bin und nicht ausrechnen kann, wie viel Fläche das eigentlich wirklich ist, um den Leuten eine echte Relation zu geben und nicht eine fingierte.
Und deswegen sage ich auch immer wieder, dass wir ein Bildungspodcast sind, weil diese Sachen sind nun mal verdammt schwierig und man braucht jemanden, der sie einordnet, nicht weil der mehr weiß, sondern weil der mehr Zeit hat, weil er das beruflich macht, eben zu sagen, wie viele Fußballfelder, es sind immer Fußballfelder, die da als Referenzpunkt genommen werden.
Ich bin nicht einmal Fußballspieler, ich erkenne mich, das ist überhaupt nicht viel Sport, aber eben, du sagst es, also, beim Wasser sind es über Badewannen und bei den Flächen sind es immer Fußballfelder, aber jeder weiß ungefähr, wie groß ein Fußballfeld ist. Ich habe es übrigens googeln müssen, es sind etwa 7000 Quadratmeter, aber ja, das nimmt man halt her, um eine vorstellbare Größe zu erzeugen. Und ja, das ist mein Beruf, das zu tun. Und ich mache ihn ganz gern.
Eben, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man dann halt irgendwie immer nachfragt, weil das ist mir halt letztens erst wieder aufgefallen. Ich weiß nicht, in welchem Kontext, aber es war so eine Art von Schlagzeile, wo ich mir dachte, jeder Mensch, der nicht ein sehr intensives und sehr zeitaufwendiges Interesse hat an Politik, steigt ihr da aus. Und ganz oft sagen ja die Leute, das ist mir alles zu kompliziert. Also meine Schwester zum Beispiel, die sagt immer, ihr ist das zu kompliziert, es streiten immer nur alle und es ist so viel Negatives. Dafür ist das Leben zu kurz. Aber das Aussteigen oder eben das mit dem Zeitunglesen. Ich weiß noch, in der Schule haben uns damals unser Lehrer immer, also mein Deutschlehrer, Magister Wolfgang Moser, immer gesagt, lest Zeitung. Und der andere Deutschlehrer auch, der Luxch, das war sein alt 68er, sein lustiger, der hat mal zu mir gesagt, ich bin ein Minusintellektueller. Ja. Egal. Ich musste gerade auch an den denken, auch seine Kultfigur. Aber der lange Rede, kurzer Sinn, und dann liest mal deine Zeitung mit 15, 16 und versteht die Hälfte nicht, weil es irgendwelche Abkürzungen sind oder irgendwelche Organisationen, die man nicht kennt. Oder man braucht ganz viel Hintergrundwissen. Und ich glaube, dass Medien, vor allem auch wieder ORF, aber natürlich nicht nur, wieder stärker in die Rolle schlüpfen müssen von jemandem, der die Sachen erklärt. Jetzt nicht nur einordnet, sondern wirklich erklärt. So was wie zum Beispiel damals, ich habe es eh geschrieben auf Blue Sky, aber den Gedanken möchte ich trotzdem nochmal wiedergeben, bei ÖBAG. Da wurde dann in der ZIP 2 darüber gesprochen, ÖBAG und Thomas Schmidt ist der ÖBAG-Chef und das und das und das, aber es wurde nicht einmal erklärt, was die ÖBAG eigentlich ist. Und dann hast du aber ganz viele Leute, die denken sich, was ist die ÖBAG eigentlich? Für was steht das eigentlich? Und dann ist halt immer die Frage, natürlich willst du es auch nicht so ständig alles doppelt und dreifach erklären, aber irgendwie muss man halt diese Balance wahren zwischen, du gibst zumindest die Grundsatzinfo und ich denke mir, dass ich als treuer Radio Wien-Hörer, dann bin ich hier gleich fertig mit dem Gedanken, da gibt es ja immer die Nachrichten in einfacher Sprache. Und natürlich, da ist es langsam und einfach gesprochen, aber es wird immer ganz kurz auch etwas erklärt. Und ein bisschen mehr so, glaube ich, sollten mittlerweile auch Nachrichtensendungen oder auch Artikel sein. Dass man immer zumindest ganz kurz, bei Addendum hatten wir das ja auch, erinnert dich, da hatten wir zum Beispiel, dass man dann so ein Plus aufmachen kann, wo ein ganz kleines Kästchen ist, wo erklärt wird, was etwas ist.
Das habe ich super gefunden. Ich finde, ehrlich gesagt, ist das auch der einzige Ansatz, den ich bis heute kennengelernt habe, der meiner Meinung nach funktionieren könnte, eben dieses Aufklappen bei Lestexten. Du hast das Problem im Radio, du wirst immer knapper mit den Nachrichten, weil die Leute sonst einfach wegschalten, das interessiert sie nicht, lange Nachrichten sind fad. Und dann hast du halt 39 Sekunden für einen sogenannten Shorty, in dem du halt was erklären kannst. Und wenn du dann aus der ÖBAG noch die österreichische Beteiligungsaktiengesellschaft, glaube ich, hast, oder Industriebeteiligung, nein, ich glaube, hast Beteiligung nur, machst, dann hast du schon mal wieder wertvolle Sekunden verloren, blöd gesagt. Ja,
aber selbst wenn, wird niemand wissen, was ist jetzt die ÖBAG, weil das
ja,
so lange
nein,
Titel
nicht
sagt.
Niemand, aber es ist halt immer ein Kompromiss zwischen wie viel Information kann ich transportieren und wie viel Information muss ich transportieren. Und das ist immer bei jeder Nachricht eine Abwägungsfrage. Und da wird der eine sagen, ich weiß nicht, was die ÖBAG ist. Und der andere wird sagen, wenn der mir jetzt nochmal erklärt, was die ÖBAG ist, dann schalt die um, weil es interessiert mich nicht. Und da ist es wirklich ganz schwierig zu sagen, welches Publikum habe ich. Und du wirst immer Leute verlieren. Wurscht, ob du es zu einfach oder zu schwierig machst. Und gerade Radio und Fernsehen haben da natürlich ein Problem, weil du kannst es nicht ad ultimo ausdehnen und du kannst es nicht ad ultimo verkürzen. Du musst immer irgendwo dazwischen sein. Und beim Text zum Lesen hast du wirklich den Vorteil, dass du eben Factboxen machen kannst oder Ausklapptexte und so weiter. Und das hat schon einen Vorteil.
Auf der ÖBAG-Website steht, die österreichische Beteiligungs AG, Klammer ÖBAG, verwaltet als unabhängige Aktiengesellschaft 11 staatliche Beteiligungen der Republik Österreich mit einem gesamten Portfoliowert von 32,06 Milliarden Euro, Stichtag 31.12.2023. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1967 gegründet und hat seitdem mehrere Strukturwandel durchlaufen. In ihrer derzeitigen Form besteht die ÖBAG seit 2019. Der Auftrag der ÖBAG ist im Gesetz festgeschrieben und umfasst neben der Sicherung des Wirtschafts- und Forschungsstandorts Österreich auch die Wertsteigerung der Beteiligungsgesellschaften. Das beinhaltet den Übernahmeschutz ebenso wie die Möglichkeit, standortrelevante Unternehmen durch Mehrheitsbeteiligungen, Finanzierungen oder Garantien zu unterstützen, wenn dies von den Unternehmen gewünscht wird. Das wichtigste Element im Beteiligungsmanagement der ÖBAG ist die Arbeit der Aufsichtsräte in ihren Beteiligungsunternehmen. Da ist man jetzt auch nicht wirklich klüger. Und das meine ich eben.
Ja, und früher, weil jede Regierung immer Reformen macht, indem sie einfach die Überschrift ändert, weiß ja keiner mehr, wovon man spricht. Die ÖBAG war, glaube ich, irgendwann mal die ÖBIP, aber das war sie nicht sehr lange. Und davor war es jahrzehntelang die ÖIAG und dann war das ein schlimmes Wort und dann hat man es halt ändern müssen und jetzt hat sie halt einen neuen Titel. ÖIAG, das haben die Leute gekannt. Irgendwann hast du das mal angeeignet, wenn es jahrzehntelang war, auch wenn du dich nicht wahnsinnig für Politik interessiert hast. Jetzt heißt es ÖBAG und nächstes Jahr hast du wieder anders. Und dann kriegt es irgendeinen fancy, tollen englischen Namen, den sowieso keiner versteht und irgendein Minister lässt sich irgendein Bundle durchschneiden, haut irgendeine Presseaussendung aus und hallo, hallo, hallo.
Ja, und das meine ich, da muss man dann halt irgendwie vielleicht knackige Formulierungen bringen. Mir ist schon klar, dass das auf der ÖBAG-Website nicht geht und mir tun auch immer Social-Media-Betreuer leid von offiziellen Einrichtungen, weil die eben immer so
formalistisch schreiben
Texte
müssen.
Machen müssen.
Staatsholding würde man jetzt journalistisch verknappend sagen dazu.
Ja, oder man sagt halt irgendwie so, ja, da ist unser Geld drin. Ja, das ist unser Familiensilber. Die passen auf unser, oder die passen auf unser Staatsjuwelen auf. Ja. Kronjuwelen, ja. Und das möchte ich noch sagen, eben, sie hält Beteiligungen an den folgenden Unternehmen: 31,5% an der OMV, 52,85% an der Post, 28,42 an der Telekom Austria bzw. A1, 28,42 an der Eurotelesites, keine Ahnung, was das ist, Abspaltung von der Telekom Austria seit 22. September 2023, das erklärt auch, warum es genau derselbe Prozentsatz ist an Beteiligung, 33,24% von den Casinos Austria, 32,97 APK Pensionskasse, 100% der GKB Bergbau GmbH, 100% an der Immobilien- und Industriebeteiligungen GmbH, Abwicklung des ehemaligen Voest-Alpine-Konzerns. Die operativen Teile von der Voest wurden privatisiert, darunter 13% an der Varmed GmbH, 100% an der Schöller-Bleckmann GmbH, Abwicklung des ehemaligen Schöller-Bleckmann-Konzerns. Das ist eine ganze Podcast-Folge ÖBAG eigentlich, was da drin steckt. Das ist österreichische Staatsgeschichte. Und dann noch die 100% an der Bundesimmobiliengesellschaft, Kurzform und darunter auch eher bekannt, BIC. Und sie war früher auch an Austria Metall und Böhler Udeholm beteiligt, am Dorotheum, an der Flughafen Wien AG, österreichische Staatsdruckerei.
An der Ögusser wahrscheinlich auch, oder?
Siemens, was?
Ögusser auch?
Sehe ich da jetzt nicht, aber vielleicht hat das irgendeinen anderen Namen.
Aber ja, an den ÖBB zum Beispiel nie, weil da hat sich die SPÖ immer beharrlich geweigert, die dort reinzugeben.
Was ich nur sagen wollte, ist, okay, man muss es irgendwie schaffen, auch wenn der Beitrag sehr knapp ist. Ich merke das immer, wenn Journalisten mich interviewen und ich rede da 15 Minuten und dann kommt der Fernsehbeitrag und dann nimmt man irgendwie ein 5-Sekunden-Zitat von mir und hat Hauptsache, man hat irgendwie Schnittbilder auch noch gemacht und alles, die man dann nicht verwendet hat.
Na, du musst halt immer, du musst halt in den Bücher blättern, Ralf, damit man was machen kann.
Und es ist halt, ich habe schon sehr viele Bücher aus Bücherregal reingeholt.
Es ist mühsam für alle Seiten, glaube mir. Aber man weiß halt auch nie, wie lange so der Beitrag wird. Dann tritt halt irgendein Minister in Timbuktu zurück und dann muss man halt dich kürzen. Das ist halt traurig. Sei froh, wenn du nicht geschoben wirst.
Ich wurde schon oft gekürzt. Es ist vollkommen in Ordnung. So wichtig bin ich nicht. Aber die Sachen, die ich sage, sind manchmal wichtiger. Nicht, weil ich sie sage, sondern weil es halt irgendwie Weltpolitik ist. Aber es ist ein anderes Thema. Aber da würde ich mir bei einem Beitrag zu Öberg wünschen, dass man zumindest einen Satz sagt, das ist eine sehr wichtige Gesellschaft, weil die verwaltet sehr, sehr viel Geld, das den Steuerzahlern gehört. Und dann unter OMV und Post kann sich jeder was vorstellen. Aber da habe ich mir gedacht, jetzt hören die Leute irgendwas mit Thomas Schmidt und irgendwas mit mutmaßlicher Korruption, aber sie wissen gar nicht, ja, aber warum jetzt eigentlich und warum ist das wichtig für mich? Das ist nämlich das, was jetzt gerade für Journalisten und Journalistinnen so wichtig ist, irgendwie zu zeigen, okay, warum ist das jetzt eigentlich wichtig? Weil man kann auch irgendwie sich bei allem sagen, Ralf, innere Ralf, Migration ist
wir,
nicht
wir richtig. Reden jetzt schon fast 1,5 Stunden. Ich glaube, wenn du es geschnitten hast, sind es 2 Stunden. Ich glaube, wir sollten fertig werden. Du hast am Anfang noch Liechtenstein versprochen. Ich hole das jetzt nach, nur damit die Leute nicht enttäuscht sind. ganz kurz in einem Satz, oder vielleicht in 2. Ja, ich habe heute was gepostet, weil ich es lustig und gleichzeitig auch tragisch gefunden habe.
Wo hast du das gepostet?
Ja, sowohl auf Blue Sky als auch auf Twitter. Ich bin da Hybride unterwegs.
Zweigleisig.
Ja, genau. Mir ist das Blunzen. Liechtenstein denkt über seine äußere Sicherheit nach und ich finde das irgendwie, es ist natürlich amüsant, es ist auch dieser wunderbare Satz gefallen in der einzigen Zeitung des Landes, derzeit sei kein NATO-Beitritt angedacht, ich finde das auch sehr lustig, darüber könnten wir wahrscheinlich auch eine Folge machen, was für Folgen für die zwei neutralen Nachbarstaaten es hätte, wenn Liechtenstein der NATO beitreten würde, bitte sag jetzt nichts dazu, sonst sind wir morgen noch da, auf jeden Fall, die Schweiz verteidigt Liechtenstein nicht, weil sie ja neutral ist, Österreich hätte wahrscheinlich eine andere Vorstellung der Neutralität, aber Österreich ist Liechtenstein egal und Liechtenstein will, glaube ich, auch nicht von Österreich verteidigt werden. Jedenfalls finde ich es irgendwie schon happig, dass Liechtenstein jetzt tatsächlich über seine Verteidigung nachdenkt. Das sollte uns vielleicht auch zu denken geben. Dann ich beschäftige mich schon eine Weile mit diesem wunderbaren kleinen Nachbarland und mir wäre noch nie aufgefallen, dass sie sich ernsthaft jemals mit äußerer Sicherheit beschäftigt hätten und das tun sie jetzt. Und das zeigt wohl auch auf die prekäre Lage der Sicherheit in Europa insgesamt hin und damit wäre es auch beendet.
Ich habe nur ein Addendum dazu. Liechtenstein ist entgegen eines, weiß nicht, ob er weit verbreitet, aber eines Mythos, vielleicht ist es auch nur für mich persönlich ein Mythos gewesen, nicht neutral. Liechtenstein zählt nicht als neutraler Staat.
Nein, Liechtenstein ist bündnisfrei.
Genau, das ist nämlich der Unterschied. Bündnisfrei heißt, dass man einfach bei keinem Militärbündnis ist, aber sonst tun und lassen kann, was man will im Fall eines Krieges zwischen anderen Staaten als einem selbst. Neutralität bedeutet, dass man keinem Bündnis angehört und in jedem Krieg, der ausbricht, sich neutral verhält, also keine Seite mit militärischen Mitteln unterstützt. Und dann höre ich schon wieder auf, weil dann wird man wirklich 2 Stunden reden, obwohl ich sehr gerne mit dir noch 2 Stunden und länger reden würde, wie du weißt.
Ich auch, Ralf, aber ich glaube, da verlieren wir dann wirklich die letzten Hörer und
Nein, innen. Das sagst du immer, aber die Leute bleiben, die wir haben, die haben wir, sage ich dir.
Wie heißt es? Ein kleiner Kreis von anhänglichen Perversen.
Na hey.
Nein, ich denke mir
im positiven Sinn.
Keine Publikumsbeschimpfung. Nein, im positiven Sinn natürlich.
Ja, wir sind ja auch ein bisschen pervers. Also wenn das ich dann wohl, manchmal meinen Freunden erzähle, dass wir uns, also zum Beispiel heute hat ein Freund gefragt, was ich heute am Abend mache. Ich sage, ja, ich werde eine Stunde lang mit Moser darüber sprechen, was der Unterschied zwischen einer Regierungsvorlage und einem Gesetzesantrag im Parlament von einzelnen Abgeordneten ist und dergleichen. Da wurde ich auch angeschaut wie ein Perverser und das von engen Freunden.
Schlimm, schlimm, schlimm.
Ja, ich würde jetzt noch eigentlich ganz viel über Saudi-Arabien auch erzählen wollen.
Vielleicht musst du doch noch irgendeine Compliance-Erklärung anhängen, weil langsam klingt es so, als würdest du vom saudi-arabischen Tourismusministerium unterstützt werden.
Nein, werde ich nicht.
Okay,
jetzt aber ich würde die Unterstützung nehmen.
Alle wissen einfach, dass du nur übervorsichtig bist, Ralf.
Ja, also schön, dass ihr alle dabei wart. Gut. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Wo war deine Frau? Ich habe sie nicht gehört.
Die ist vorübergehend tatsächlich hereingekommen, aber nachdem ich sie ignoriert habe, ist sie wieder hinausgeschlichen. Ja, aber vielleicht beißt sie mich jetzt.
Schicke jedenfalls liebe Grüße von mir. Ich hoffe, ich schaffe es bald mal wieder nach Vorarlberg. Es ist zumindest auf meiner Reiseliste. Ich muss ja meine schon seit mehreren Jahren bestehende Streak an Vorarlberg besuchen, um jeden Preis aufrechterhalten und hoffe, dass es im Frühling, da könnte ja irgendwie ein guter Grund mal irgendwann vorliegen, dass ich es dann mal wieder nach Vorarlberg schaffe.
Dieser gute Grund könnte 2 kleine Hände und 2 kleine Füße haben, ja.
Ja, okay, dann bleibt mir nur noch mein, hey, wir haben das am Anfang, habe ich gesagt, Ralf Wernig aus Wien? Haben wir ja, gar nicht.
Doch, das hast du schon gesagt.
Ich werde immer vergesslicher.
Dement.
Ja, und damit bin ich bei meiner Schlussformel, also ein Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.